sehr geehrter Herr Wolf, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Und ich Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich stelle Sie eingangs einmal vor und dann sprechen wir über ein absolut wichtiges Thema. Genau. Sie haben Philosophie und Geschichte studiert in Deutschland und in den USA. Sie arbeiten als Journalist, als Drehbuchautor und als Dolmetscher. Und in Ihren Büchern thematisieren Sie vor allem das globale Banken- und Finanzsystem, aber auch übergeordnete Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds, den IWF. Und Ihr Ziel ist es vor allem, das Finanzsystem für jeden verständlich zu machen. Denn Sie sagen, im Grunde genommen beeinträchtigt das Finanz- und Bankensystem wirklich jeden Bürger und unseren kompletten Lebensstandard und den Wohlstand einer Bevölkerung, auch wenn wir das meistens nicht unmittelbar mitbekommen. Und unser Finanz- und Bankensystem beeinträchtigt im Prinzip die ganze Welt und die Ausgestaltung aller Systeme und indirekt auch jeden einzelnen Menschen. Aber jetzt erstmal noch einmal herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind.
Nochmal vielen Dank für die Einladung.
Genau. Und wir starten gleich mit der ersten, Frage. Wo ist denn der Ursprung unseres heutigen Finanz- und Bankensystems, wie wir es kennen, damit wir einfach nochmal bei wenig Grundkenntnissen anfangen und uns dann hocharbeiten?
Ja, also der Ursprung unseres Finanzsystems geht auf das Jahr 1944 zurück. Damals gab es eine Konferenz, und zwar in einem amerikanischen Ort an der Ostküste namens Bretton Woods. Und da sind die Grundzüge unseres heutigen Finanzsystems festgelegt worden. Was man wissen muss, ist, dass das globale Finanzsystem bis Anfang des 20. Jahrhunderts von einer Großmacht beherrscht wurde, und das war Großbritannien. Also das britische Empire war die stärkste Macht bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die haben ihre Macht verloren im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges war klar, dass die USA übernehmen würden, dass die USA also das stärkste Land der Erde sein würden. Die USA haben 1944 die größte Wirtschaft gehabt, die haben das stärkste Militär gehabt, die haben als einziges Land der Welt über die Atombombe verfügt. Und die haben das aus ihrer Stärke ausgenutzt, um der Welt etwas aufs Auge zu drücken, was es vorher nicht gegeben hat. Die haben nämlich ihre Währung zur Leitwährung gemacht. Also das Finanzsystem, unter dem wir leben, wird vom US-Dollar dominiert, und zwar seitdem es existiert. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Organisationen wie die Weltbank und der IWF, der Internationale Währungsfonds, anschließend gegründet wurden. Also der Internationale Währungsfonds zum Beispiel wurde 1946 gegründet. Das erste Ziel dieses Währungsfonds war es, die Einführung des US-Dollars als Leitwährung zu überwachen und zu begleiten. Das hat der Internationale Währungsfonds auch eine Zeit lang gemacht, aber anschließend hat er dann andere Aufgaben übernommen. Und in unserer Zeit ist der Internationale Währungsfonds hauptsächlich dazu da, Kredite zu verteilen an Länder, die in Not sind. Nur das Problem dabei ist, dass wenn Länder in Not geraten und dann Kredite annehmen müssen, dass sie dann auch bereit sind, sehr hohe Zinsen zu zahlen, weil sie nach dem letzten Strohhalm greifen müssen. Und auf diese Art und Weise hat es der Internationale Währungsfonds geschafft, einen Großteil der Länder der Erde in ein Netz von Schulden zu bringen. Und das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Natürlich gibt es noch ein paar wichtige Dinge, die man über das Finanzsystem wissen muss. Das Finanzsystem, das in Bretton Woods gegründet wurde, hat dazu geführt, dass es zu einem 25-jährigen Nachkriegsboom gekommen ist, in dem die Wirtschaft weltweit gewachsen ist und es sehr viel Wohlstand auch für Leute im mittleren und im unteren Bereich der sozialen Leiter gegeben hat. Dieser Nachkriegsboom ist Mitte der 70er Jahre zu Ende gegangen. Und in diesem Nachkriegsboom sind die Banken sehr stark geworden, also über die Kreditvergabe. Und diese Banken haben dann ab 1975 darauf gedrängt, dass man ihnen immer mehr Möglichkeiten gibt des Geldverdienens. Und dadurch ist es zur Deregulierung gekommen. Die Deregulierung bedeutet, dass innerhalb des Finanzsystems immer mehr einengende Regeln für das Bankwesen abgeschafft wurden. Und das hat dazu geführt, dass die Banken immer noch mächtiger geworden und dass es zur Finanzialisierung gekommen ist. Also heute ist der Finanzsektor, also der Sektor, in dem nur Geld hin und her fließt, unendlich viel größer als der Sektor, in dem Waren produziert werden, also die Realwirtschaft. Und das ist die Situation, in der wir heute leben. Die wird noch geprägt davon, dass das Finanzsystem bereits dreimal in große Schwierigkeiten geraten ist. Das erste Mal 1998, da musste das Finanzsystem gerettet werden, weil es kurz vor dem Kollaps stand. Damals haben sich mehrere Großbanken zusammengetan, insgesamt 4 Milliarden Dollar aufgebracht und das System am Leben erhalten. Dann gab es die nächste große Krise 2007, 2008. Da mussten dann die Staaten einspringen, weil die Banken nicht mehr genügend Geld aufbringen konnten, um das ganze System zu retten. Und dann haben wir im vergangenen Jahr, im März 2020, den nächsten beinahe Kollaps gehabt, in dem die Zentralbanken in großem Maße eingesprungen sind und nicht wie beim letzten Mal Hunderte von Milliarden gedruckt haben, sondern inzwischen Billionensummen gedruckt haben. Also wir leben in einer Zeit, in der unglaublich viel Geld ins System gepumpt wird und das wird auf jeden Fall Folgen haben.
Ja, und was die meisten vielleicht 2008 gar nicht mitbekommen haben, erstmals wurden riesige Mengen an Steuergeldern aufgewendet. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, 14 Milliarden schwirrt mir so im Kopf herum, die damals genutzt worden sind. Und das wurde uns erzählt, um quasi das Land zu stabilisieren. Aber im Prinzip ist es nur in Großbanken geflossen, um die dortigen Kredite zu bedienen. Also die auch Mitverursacher sind, haben sozusagen weiterhin ihr Geld bekommen. Und das Land, Länder wie Griechenland, sind, ja, wenn man so sagen kann, ausgeblutet. Ja, also Rentenkassen wurden gekürzt und so weiter. Und das war der große Unterschied, oder?
Ja, ganz genau. Also diese Gelder werden immer als Hilfsgelder deklariert. Also es sind damals ja, es sind nicht 14 Milliarden gewesen, es waren eher 14 Billionen. Also es sind riesige Summen insgesamt ins System gepumpt worden, ja, insbesondere dann in der Euro-Krise. Also die hat so 2011 ungefähr eingesetzt. Und nehmen wir mal das Beispiel Griechenland. Griechenland hat damals, ich glaube, es waren so ungefähr 100 Milliarden vom IWF und von der EU bekommen. Und die sind an die griechische Regierung geflossen, aber die Regierung hat die nicht an das Volk verteilt, sondern im Gegenteil, die hat den Banken ermöglicht und sich selbst ermöglicht, die Schulden bei den Großbanken im Ausland zu begleichen. Also dieses Geld ist praktisch als Kredit Griechenland gegeben worden, aber das Geld ist dann wieder zurückgeflossen in die Geberländer und zwar da an diejenigen, die sowieso schon das meiste Vermögen haben. Also es handelt sich im Grunde, wenn es zum Beispiel um Steuergeld geht, um eine große Umverteilung, weil die größte Steuerlast trägt ja der Mittelstand. Also die ganz großen Konzerne und die großen Banken, die zahlen ja kaum Steuern. Also ein Extrembeispiel wäre der größte Konzern und der wichtigste Konzern der Welt, das ist Amazon. Amazon zahlt in den USA gar keine Steuern mehr. Aber wenn es jetzt schwierig wird, dann kann man mit Sicherheit damit rechnen, dass auch Amazon gerettet würde, unter dem Vorwand, man müsste ja diese ganzen Arbeitsplätze da erhalten. Aber dieses Geld fließt dann eben an das Unternehmen und in die Taschen von Ultrareichen. Also wäre ich ein kleines Beispiel über die Art und Weise, wie das Geld jetzt im Moment verteilt wurde. Nehmen wir das Beispiel TUI mal. TUI ist der größte Reiseveranstalter der Welt. TUI hat sein Riesenimperium nur deswegen aufbauen können, weil TUI ja mit sehr vielen kleinen Unternehmern zusammenarbeitet. Also TUI arbeitet ja in allen Ländern der Welt, ob das nun irgendwo in Afrika ist oder ob das in der Karibik ist oder ob das in Südostasien ist. Da gibt es ja überall diese Ferienzentren. Und da werden dann natürlich auch kleine Unternehmen herangezogen, mittelständische Unternehmen. Die sind dann dafür da, den Transport zu organisieren. Die sind dafür da, die ganze Wartung der Hotels zu übernehmen. Dann gibt es natürlich auch viele kleine Angestellte und Arbeiter, die da arbeiten. Also das sind Zimmermädchen, das sind Kellner, das sind Fahrer und so weiter. Und jetzt im Rahmen dieser Krise hat TUI insgesamt 4,8 Milliarden an Rettungsgeldern bekommen. Aber TUI hat diese ganzen Leute vorher schon entlassen. Die arbeiten fast alle in ungeregelten Arbeitsverhältnissen und die kann man sofort auf die Straße stellen. Das Geld ist also an die Vorstandsetage von TUI geflossen und an die Aktionäre von TUI. Und wenn man sich die Aktionärsstruktur von TUI mal ansieht, dann stellt man fest, dass ein Viertel der Aktien in der Hand einer russischen Oligarchenfamilie sich befindet. Also diese russische Oligarchenfamilie ist mit 1,2 Milliarden abgefunden worden, während der tunesische Fahrer oder das Zimmermädchen in der Dominikanischen Republik leer ausgegangen ist. Mhm. Da wird teilweise sogar inzwischen gehungert, weil diese Leute zum großen Teil der einzige Ernährer ihrer eigenen Familie sind. Also was wir jetzt erlebt haben in den letzten Monaten, ist eine gigantische Umverteilung von unten nach oben.
Ja, und das Gleiche ist, glaube ich, auch mit der Lufthansa geschehen. Ich weiß nicht, wie viel sie bekommen haben. Mir ist so wie 8 Milliarden und 4 Milliarden ist eigentlich der Börsenwert, der börsennotierte Wert. Und es ist aber im Prinzip ein Versäumnis der Politik, dass man nicht sagt, es geht darum, Arbeitsplätze jetzt zu retten in der Krise, sondern ihr könnt es geldfrei verwenden und die Vorstandsetage pumpt es dann wieder in den Aktienmarkt. Ja, kann man sagen, das ist so ein Schemata, was man wirklich bei allen, ja, oder bei großen aktiennotierten Unternehmen gängigerweise finden wird?
Ja, man muss sich freimachen von der Vorstellung, dass die Regierung eine Instanz ist, um irgendwelche Art von Gerechtigkeit herbeizuführen. Also man muss sich auch freimachen von der Vorstellung, dass die Regierungen im Moment irgendwie noch das Sagen haben. Das Sagen haben in unserer Zeit ganz andere Leute. Das Sagen hat der digital-finanzielle Komplex. Und der digitale finanzielle Komplex, das sind die großen Digitalunternehmen, das sind Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Netflix und Google, das sind die größten dabei. Und der finanzielle Komplex, der besteht hauptsächlich aus den Zentralbanken, dann aus den Banken der Wall Street, den Banken in den ganzen anderen Finanzzentren, also der City of London, Singapur, Hongkong und so weiter. Also da gibt es ganz große Spieler im Hintergrund. Und die versuchen natürlich, ihre Macht immer zu erweitern. Und die benutzen natürlich jede Krise, um selbst als Gewinner aus dieser Krise hervorzugehen. Und das sehen wir im Moment ganz stark. Und es gibt noch ein anderes Phänomen, was ganz wichtig ist in unserer Zeit. Und das ist, wir stecken in der vierten industriellen Revolution. Diese vierte industrielle Revolution besteht darin, dass immer mehr künstliche Intelligenz eingesetzt wird und dass dadurch immer mehr Arbeitsroboter die Arbeit von normalen Menschen übernehmen. Und dass vor allem auch 3D-Drucker eingesetzt werden, um sehr viel Produktivität, also sehr viel Produktionsprozesse zu übernehmen. Und das führt dazu, dass unendlich viele Arbeitsplätze wegfallen. Also es gibt große Unternehmensberatungen, die schätzen inzwischen, dass in den nächsten 10 Jahren zwischen 500 und 600 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Und diese Arbeitsplätze, die wegfallen, werden auch nicht gleich wieder ersetzt. Das Problem ist aber, unsere Wirtschaft ist konsumgetrieben. Die Leute, die dann ihre Arbeit verlieren, müssen irgendwie am Leben erhalten werden. Und deswegen gibt es zum Beispiel solche Gelder zurzeit wie Kurzarbeitergelder. Und deswegen wird der Sozialetat auch irgendwie weiter erhöht werden müssen in der Zukunft. Und deswegen überlegt man zurzeit auch, digitales Zentralbankgeld einzuführen, um diese Leute am Leben erhalten. Und zwar unter dem Vorwand, ihnen ein allgemeines, ein universelles Grundeinkommen zu geben. Aber dieses universelle Grundeinkommen ist kein karitativer Akt, sondern einfach nur der letzte Rettungsmechanismus, um die konsumgetriebene Profitwirtschaft, unter der wir ja leben, um die am Leben zu erhalten.
Ja, und dazu fallen mir 2 Dinge ein. Zum einen, Sie haben es gerade schon angesprochen, aus welchen Institutionen dieses Bankensystem besteht. Aber können Sie noch mal kurz die Pyramide erklären? Weil ich wollte es auch zeigen in Ihrem Buch. Habe ich, glaube ich, das erste Mal über die BITS gelesen. Ja, ich habe ja selbst BWL studiert und ich glaube, bei uns war dann bei der EZB Schluss, also über die BITS. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da so viel gelernt haben. Sie nennen es auch die graue Eminenz in Ihrem Buch. Ja. Vielleicht sagen Sie einfach nochmal, wer an der Pyramide ganz an der Spitze von diesem Geldsystem steht.
Ja, wir haben ja in den letzten 12, 13 Jahren erlebt, dass die Zentralbanken immer wichtiger geworden sind. Also die Zentralbanken haben in den letzten, seit der Krise von 2007, 2008 unendlich viel Geld ins System gepumpt und den Leitzins immer weiter gesenkt, damit das Geld in das System hineingepumpt werden konnte. Das Erste, was man wissen muss, all dieses Geld, was künstlich geschaffen wird, ist kein Geld, was der Menschheit geschenkt wird, sondern das kommt in der Form von Schulden auf die Welt. Also wenn die Zentralbanken Geld vergeben, dann kaufen sie zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen auf. Das heißt, es entsteht ein Schuldverhältnis. Und wir leben im Moment in einer Phase, in der die Schulden völlig explodiert sind. Also die weltweiten Schulden von Staaten, von Unternehmen und von Privathaushalten werden so auf 280 bis 285 Billionen US-Dollar geschätzt. Das ist natürlich ein Riesenberg, der niemals wieder abgetragen werden kann. Aber um dieses wirklich kranke System am Leben zu erhalten, haben eben die Zentralbanken immer wieder Geld ins System gepumpt und immer wieder die Zinsen gesenkt. Und die haben sich auch untereinander abgesprochen. Und unter den Zentralbanken gibt es eine Bank, das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die spielt so die Rolle der Zentralbank der Zentralbanken. Also da führen alle Fäden hin. Das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hat selber nur eine ganz geringe Anzahl an Aktionären und das sind die Zentralbanken der Welt. Da ist die Federal Reserve drin, da ist die EZB drin, da ist die Bank of Japan drin. Also da werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Die legen auch die Regeln für die Banken weltweit fest. Also die haben Basel I, Basel II, Basel III. Das sind die Regeln für die Banken, wie viel an Eigenkapital zum Beispiel die Banken vorhalten müssen. Und diese Regeln werden immer der Entwicklung angepasst. Natürlich immer zugunsten der Banken. Und das muss man eben wissen. Also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat auch eine sehr wichtige Rolle in der Krise von 2007, 2008 gespielt, weil da alle Notsitzungen dann stattgefunden haben. Und dort treffen sich auch die großen Zentralbanker, also in so einem Rhythmus von ungefähr 4 Wochen und sprechen ihre Maßnahmen untereinander ab. Also es ist heute nicht so, dass die Zentralbanken gegeneinander arbeiten, sondern die koordinieren ihre Maßnahmen, um dieses System, was eigentlich seit 2007, 2008 tot ist, noch künstlich am Leben zu erhalten.
Ja, und Sie haben es in Ihrem Buch auch beschrieben, es sind abhörsichere Räume, es gibt keine Protokolle über diese Sitzung, also die mächtigen Banker der Welt treffen sich und beschließen Maßnahmen und es gibt im Prinzip kein Kontrollorgan für Sie, also nicht, dass es nur ein rechtsfreier Raum ist, die Polizei hat keinen Zutritt, schreiben Sie, wo man sich ja auch erstmal wundert als Normalbürger, wie kann es sein, dass die wichtigste Geldinstitution kein Kontrollorgan hat, das sind wir ja gewohnt. Sondern auch wirklich alles vorgeben. Welche Menschen stehen denn dahinter? Also wer ist das?
Ja, das sind die Ultrareichen der Welt. Also es gibt ja so 2500 Milliardärsfamilien, die über ihr Vermögen ja auch diese ganzen großen Unternehmen beherrschen. Und die haben natürlich eine ganze Armee von Unternehmensberatungen für sich arbeiten und die haben ihre ganzen CEOs und so weiter. Also da gibt es eine große, breite Streuung. Aber die Interessen sind natürlich alle gleichgerichtet. Die wollen natürlich dieses System so lange wie möglich erhalten, weil sie von diesem System in ungewöhnlicher Weise profitieren. Aber das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass zum Beispiel die Polizei keinen Zutritt hat, das gilt nicht nur für die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das gilt genauso gut für die EZB in Frankfurt. Also die EZB in Frankfurt ist exterritoriales Gebiet. Die Leute, die in der EZB in höheren Positionen arbeiten, dürfen auch nicht von der deutschen Justiz belangt werden. Das Gleiche gilt für die City of London, ist auch exterritoriales Gebiet. Das Gleiche gilt für die Federal Reserve in den USA. Also diese Bankenmacht im Hintergrund, die hat sich ein eigenes riesiges Imperium geschaffen und hat sich eigene Regeln geschaffen. Und das Interessante ist ja auch, dass die Vorstände in diesen großen Zentralbanken nicht vom Volk gewählt werden, sondern bestimmt werden. Also das Volk darf zwar die Regierung wählen, aber dann macht die Bürokratie sich selbstständig und setzt da irgendwelche Personen, die ihnen oder ihr gefallen, dann selber ein. Also die Zentralbanken genießen eine ungeheure Macht. Und man da muss sich auch von der Vorstellung freimachen, die viele Leute im Kopf noch haben, dass die Zentralbanken Organe sind, um das Bankensystem zu kontrollieren. Das ist einfach nicht wahr. Man muss sich mal die Geschichte der Zentralbanken ansehen. Die Zentralbanken sind gegründet worden, so um 1600 ungefähr herum, und zwar von den großen Banken. Also die sind praktisch die Speerspitze des Bankensystems. Und die sind über die Zeit immer wichtiger geworden, weil ja mit der Zeit, also damals gab es ja im 17. Jahrhundert hauptsächlich Münzen, dann wurde das Papiergeld eingeführt, später wurde ja das Buchgeld eingeführt, dann gab es die Digitalwährung und das Ganze wurde immer komplizierter und das musste immer mehr koordiniert werden. Und diese Koordination der ganzen Funktionen der Banken haben dann die Zentralbanken übernommen. Also die Zentralbanken sind praktisch die letzte Instanz, die größte, höchste Instanz, die das Interesse der Großbanken vertritt.
Ja, und das erklärt wahrscheinlich auch, also Sie haben es gerade erwähnt, es ist so, würde ich sagen, rechtlich gesehen wie so ein Freifahrtschein. Ja, also diese Menschen sind unantastbar, die das quasi regulieren, kontrollieren. Und ein Beispiel dafür ist es, Sie schreiben es auch über den IWF. Sie haben vorhin gesagt, es floss zwar 100 Milliarden, sagten Sie, glaube ich, nach Griechenland, aber die Regierung gibt es nicht für ihr Volk aus. Und zwar nicht, weil sie das nicht möchte, sondern weil sie es nicht darf. Also der IWF schreibt Ihnen vor, da und dafür darfst du es ausgeben. Und man knüpft daran zum Beispiel Bedingungen, ja, also die Regulierung des Marktes, die Zölle gehen runter, Privatisierung, das bedeutet, die gleichen Leute, die gleichen Milliardäre stehen schon Schlange und einverleiben sich dann den Energiemarkt, den Wassermarkt und so wird alles privatisiert. Und das ist, findet im Prinzip weltweit mit den ärmeren oder mit den ärmsten Ländern dieser Welt statt, oder?
Ganz genau. Die werden in ein Netz der Verschuldung gelockt. Und was der IWF seit den 80er, 90er Jahren macht, ist, dass er immer Strukturanpassungsprogramme rausgibt. Also wenn er einen Kredit vergibt, dann müssen die Länder müssen einen Letter of Intent schreiben. Das heißt, die müssen dann um etwas bitten, was ihnen der IWF aber vorher genau gesagt hat. Und in diesem Letter of Intent steht dann, wir brauchen einen Kredit, wir sind bereit, so und so viel Zinsen dafür zu zahlen und wir sind auch bereit, zum Beispiel Kürzungen im Gesundheitssystem vorzunehmen, Kürzungen im Ausbildungssystem vorzunehmen. Wir sind bereit, Renten zu kürzen und so weiter. Also da werden alle möglichen schwierigen Bedingungen der Bevölkerung auferlegt, damit diese großen Institutionen wie der IWF tatsächlich ihre Kredite vergeben. Also diese Kredite sind wirklich, also muss man sagen, halsschneiderische Kredite, die den Völkern und den einfachen Menschen im Volk kein bisschen nützen, sondern im Gegenteil, die für die immer sehr viel Armut und, wie wir in Griechenland sehen, auch große Obdachlosigkeit mit sich bringen. Also ganz schlimm hat sich der IWF in einigen afrikanischen Ländern verhalten, in denen ein hohes Maß an Analphabetismus herrscht. Da hat er seine Kredite daran geknüpft, dass man auch Schulgeld nimmt. Das heißt, dass also auch wirklich nur noch die reichen Leute ihre Kinder da zur Schule schicken können und armen Leuten, für die der Analphabetismus sowieso eine Riesenbarriere ist, um im Leben irgendwie starten zu können, dass denen das noch völlig verunmöglicht wurde. Also da sind wirklich sehr viele sehr, sehr schlimme, unmenschliche Bedingungen den Ländern aufdiktiert worden. Und es geht sogar so weit, dass in einigen Fällen also Regierungen in Afrika gezwungen wurden, Getreidevorräte, die sie für Hungersnote gebunkert hatten, zu verkaufen, um ihre Kredite bei Großbanken zu bedienen. Also da ist praktisch der Hunger gefördert worden, um Großbanken im Westen, also hauptsächlich in den USA, in Großbritannien und teilweise auch in Deutschland zu bedienen.
Ja, und um mal ein weiteres Beispiel anzusprechen, was Sie auch im Buch beschreiben, ist, inwiefern unsere großen Organisationen strukturell auch mit Vermögensverwaltungen verstrickt sind. Ja, ein bekanntes Beispiel ist BlackRock, größter Hedgefonds, das können Sie vielleicht gleich nochmal erklären, berät die Fed, also die Zentralbank in Amerika, und die EZB, unsere europäische Zentralbank. Ich meine, wenn man das liest, dann hat man ja schon das Gefühl, hier wird Tür und Tor geöffnet, wirklich, dass natürlich so ein Hedgefonds auch in seinem Interesse berät und informiert. Ja? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, man kann ja ganz kurz mal erklären, was Hedgefonds eigentlich sind. Also Hedgefonds sind in den 80er, 90er Jahren erst richtig zugelassen worden. Das war im Rahmen dieser Deregulierung. Und Hedgefonds sind Finanzinstitutionen, die arbeiten dürfen wie Banken, aber deren Regulierungen nicht unterliegen. Nun ist es so, dass keiner Bank damals verboten wurde, eigene Hedgefonds aufzulegen, sodass die Banken praktisch über die Hedgefonds all das machen durften plötzlich, was sie vorher nicht machen durften. Also das ist ein absoluter Freifahrschein für das Bankwesen gewesen. Und wenn wir die Entwicklung des Finanzsystems mal so rückwirkend betrachten ab den 70er Jahren, dann sieht man, dass zuerst mal die Investmentbanken ganz groß geworden sind. Die sind in den 80er, 90er Jahren, haben die eine Riesenrolle gespielt. Danach sind die Hedgefonds immer größer geworden. Und jetzt gibt es eine Größe, die noch stärker geworden sind. Und das sind die Unternehmen, die Sie gerade angesprochen haben. Das sind die Unternehmen, das sind die Vermögensverwaltungen. An der Spitze stehen BlackRock, an zweiter Stelle steht Vanguard. Dahinter kommen dann Fidelity und State Street. Also alleine BlackRock und Vanguard verwalten inzwischen ein Vermögen von über 15 Billionen US-Dollar. Das ist also mehr als das Dreifache zum Beispiel des deutschen Bruttoinlandsproduktes, also aller Waren und Dienstleistungen, die Deutschland in einem Jahr erbringt oder herstellt. Also das ist unvorstellbar, welche Macht diese Leute haben. Und diese Leute werden dann als Berater von den Zentralbanken, also von der EZB und der Federal Reserve angestellt, um denen zu sagen, wohin diese ganzen Rettungsgelder fließen sollen. Natürlich werden die Rettungsgelder nicht in Unternehmen leiten, an denen sie nicht beteiligt sind. Aber das ist auch sehr schwierig in dieser Zeit, weil die an fast allen großen Unternehmen beteiligt sind. Aber natürlich sind die interessiert, besonders viel abzugreifen. Und deswegen werden die natürlich die größten Gelder immer dahin leiten, wo sie selbst die größten Anteile besitzen. Und man muss sagen, dass BlackRock zum Beispiel inzwischen in allen Großunternehmen, also zum Beispiel in allen Großunternehmen des deutschen DAX, also des deutschen Aktienindex, mit drinsteckt. Und da ist es eigentlich relativ egal, wo das Geld hinfließt. Ein großer Anteil wird immer bei BlackRock landen. Und wir haben im letzten Jahr alleine ungefähr 2 Billionen an Vermögenswerten dazugewonnen. Also das letzte Jahr hat dieser Umverteilung einen riesigen Schub gegeben. Also nicht nur sind die Milliardäre in der Welt um ungefähr 3,9 Billionen reicher geworden. Es hat auch sehr viel Geld in die großen Unternehmen reingeflossen. Was man auch bedenken muss, gerade wenn man hier in Deutschland lebt, ist, dass der Lockdown für kleine Unternehmen, für kleine und mittlere Unternehmen wirklich fatal ist, während die größeren Unternehmen ja Entschädigungen bekommen. Also wenn Sie hier sich mal ansehen, meinetwegen McDonald's oder Burger King oder die Starbucks Coffee, Die bekommen zurzeit ungefähr 75% vom Vorjahresumsatz, weil ihre Geschäfte geschlossen sind. Die müssen ihre Angestellten auch nicht bezahlen, die bekommen Kurzarbeitergeld. Also es ist eine Bonanza im Moment für die Reichen, während die Kleinen wirklich vor die Hunde gehen. Also kleine Restaurantbesitzer, kleine Friseurläden, kleine Läden, die auch nur kleine Flächen haben und deswegen eben nur ganz eingeschränkten Besuchsverkehr haben oder gar keinen Besuchsverkehr haben dürfen, die werden im Moment an die Wand gedrängt. Und dahinter steht ein ganz klares Prinzip. Da steht das Prinzip, dass man versucht, den Mittelstand zu zerstören, um diese ganzen Unternehmen dann aufkaufen zu können. Und zwar über die Plattformökonomie. Und da sind wir bei der Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ja in ungeheurem Maße vorangeschritten. Und die Digitalkonzerne sind ja riesig und mächtig geworden. Und ein ganz großer Bereich davon ist die Plattformökonomie. Plattformunternehmen sind Unternehmen, die selber eigentlich gar nicht viel tun, sondern nur immer vermitteln. Also das größte Plattformunternehmen der Welt ist Amazon. Die vermitteln immer nur zwischen Käufern und Verkäufern und sind dadurch eben zum inzwischen wichtigsten und finanzstärksten Unternehmen der Welt geworden. Andere Bereiche werden aber auch dieser Plattformökonomie unterworfen. Also wir sehen zum Beispiel, dass Uber das Taxigeschäft fast in der ganzen Welt inzwischen fast kaputt gemacht hat und das auch weiter kaputt machen wird. Dann haben wir in Deutschland Flixbus zum Beispiel, das die ganzen Busunternehmen unter sich gebracht hat. Flixbus selber besitzt keinen einzigen Bus, haben es aber geschafft, fast 80% der deutschen Busunternehmen so an die Wand zu drücken, dass die heute nur noch über Flixbus funktionieren können. Und das ist dieser Aufsaugeffekt über die Digitalkonzerne, über die digitalen Plattformen, den wir im Moment in ganz großem Maße sehen. Wir sehen ja auch, dass in Deutschland zum Beispiel die ganzen Restaurants geschlossen werden mussten, aber noch dieses Takeaway-Geschäft bedienen dürfen. Aber wer ist der große Gewinner beim Takeaway? Das ist Lieferando. Und wem gehört Lieferando? Lieferando gehört zu Takeaway. Takeaway ist ein Unternehmen, was in Amsterdam ist, was selber keinen einzigen Fahrer beschäftigt, sondern immer nur die Vermittlung übernimmt und sehr, sehr viel Geld verdient hat, gerade durch das Stilllegen der Restaurants und der ganzen Kneipen. Und man kann jetzt schon sagen, wenn dieser Lockdown irgendwann mal aufhören soll, dass unendlich viele von diesen kleinen Lokalen dann pleite sein werden und dass die dann von den großen Ketten dann übernommen werden, sodass wir dann am Ende wahrscheinlich gar keine kleinen Unternehmen mehr haben, sondern nur noch große Kettenläden. Und zwar alle Kettenläden auf der Grundlage der Plattformökonomie, sodass ein großer Teil des Gewinns dieser Läden dann direkt ins Silicon Valley fließt.
Ja, und das erklärt auch ein bisschen, also viele haben jetzt das Paradoxum erlebt, dass es hieß, ja, wir spannen einen Rettungsschirm und retten euch und dann wurden erstmal Gelder ausgezahlt für kleine und mittelständische Unternehmen und kurze Zeit später mussten viele es wieder zurückzahlen, weil es auf einmal hieß, ja, aber für eure Grundexistenzbedürfte, also wie zum Beispiel Miete, was ja für viele der größte Teil der Ausgaben ist, dürft ihr es aber nicht nutzen, ja, also ihr dürft es nur... Ja, wie auch immer, für was man dann noch da übrig hat. Aber wo man sich schon fragt, wo ist die Logik? Denken diese Menschen nicht mit? Aber vielleicht ist genau das, wie Sie auch gerade sagen, der Effekt.
Ja, die denken sehr wohl mit. Also man kann keinem Politiker unterstellen, so dumm und so naiv zu sein, dass er da nicht merkt, was er anrichtet. Aber die haben, wie gesagt, nicht das Sagen, sondern die sind genauso wie alle anderen Bürger, sind die den Großunternehmen ausgeliefert. Die sind nur besonders korrupt. Das muss man sagen. Also diese ganzen Maßnahmen den Leuten noch so zu verkaufen, als wenn man an ihrer Gesundheit interessiert wäre und an ihrem Wohlergehen interessiert wäre, das ist einfach fatal und das ist kriminell. Also das, was im Moment geschieht und auch mit diesen ewigen Verlängerungen des Lockdowns, das ist ein absichtliches Zerbrechen, vor allem des unteren Mittelstands, inzwischen aber auch des mittleren und oberen Mittelstands zugunsten der ganzen Plattformökonomie, also zugunsten der ganz großen Konzerne. Und wir sehen ja auch, dass die großen Gewinner sind. Das sehen wir auch so, das kann auch jeder Familienvater und jede Mutter kann sehen, dass zum Beispiel das Homeschooling bestimmten Unternehmen ja nutzt. Weil es gibt ja bestimmte Unternehmen, die diese ganze digitale Technik da zur Verfügung stellen, die jetzt benutzt wird. Wir sehen ja, wie Zoom zum Beispiel explodiert ist. Also all diese Maßnahmen nutzen den großen Digitalkonzernen, die natürlich auch ausnutzen. Und es ist auch kein Zufall, dass Eric Schmidt, der ehemalige Chef von Google, inzwischen vom Staat New York angestellt wurde, um das Homeschooling in dem wichtigsten Staat der Ostküste zu organisieren. Also da werden diese Interessen von den Politikern in unvorstellbarem Maße bedient. Und gleichzeitig sagen diese Politiker aber, nein, wir tun das in eurem Interesse, was absolut nicht wahr ist.
Mhm. Mhm. Ja, von dieser Vorstellung muss man sich wirklich lösen. Ich habe das oft im privaten Kreis, dass man sagt, man denkt, hier ist der Staat und hier ist die Wirtschaft und der Staat reguliert die Wirtschaft, aber So ist es leider nicht. Und Sie haben vorhin, haben wir über BlackRock gesprochen und das wollte ich kurz noch weiterspinnen, den Faden, denn Sie haben auch eine Folge auf Ihrem YouTube-Kanal, wo Sie erklären, wo diese ganzen Vermögensverwaltungen, auch die Bill und Melinda Gates Stiftung, wo sie ihre Gelder investiert haben. Und das ist ab dem Jahr, ich weiß nicht, also 2018 war es verstärkt in die pharmazeutischen Unternehmen, also die jetzt auch Impfstoffhersteller sind. Ja, also BlackRock hat bei ganz vielen Investitionen war mit dabei, genauso wie die Gates Stiftung und hat dort genau in diese Unternehmen investiert, die jetzt sozusagen ja auch Milliarden Umsätze durch die Impfstoffe machen. Also da sieht man auch die Verstrickung. Man könnte ja jetzt vermuten, BlackRock investiert vorher und berät dann die Länder quasi über die Landeszentralbanken, ja, welche Hersteller und so weiter ausgewählt werden, oder?
Das ist ganz sicher so. Also da wird im Hintergrund ungeheuer gemauschelt. Und man muss sich auch von der Vorstellung, so wie man sich von der Vorstellung mit den Zentralbanken freimachen muss, dass das irgendwie Kontrollorgane wären, muss man sich von der Vorstellung freimachen, dass Stiftungen karitative Einrichtungen sind. Stiftungen sind in den USA gerade die großen Stiftungen, so wie die Bill und Melinda Gates Stiftung, das ist die größte der Welt. Stiftungen sind in den USA eingeführt worden, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Einkommenssteuer eingeführt wurde. Die Einkommenssteuer wurde den einfachen Leuten auferlegt und den Ultrareichen wurde damals die Möglichkeit gegeben, über diese Stiftung ihre Vermögen vor der Steuer zu schützen. Also das, eine Stiftung, gerade in den USA, ist nichts anderes als ein Vehikel, um die eigenen Einnahmen vor den Steuern zu schützen. Und das wird von Bill und Melinda Gates ganz besonders genutzt. Also diese Stiftung ist die mit Abstand größte und mächtigste der Welt. Und die nützt nicht den, also die hat nicht das Hauptziel, also den Menschen irgendwie zu helfen, sondern die hat das Hauptziel, die eigenen Betreiber noch reicher zu machen und deren Interessen zu dienen. Und dass die eben in diese großen Impfkampagnen investieren, ist insofern also auch schon ein Hohn, weil die gleichzeitig auch in die Rüstungsindustrie investieren. Und wenn man sieht, im Nahrungsmittelbereich investieren die nicht etwa hauptsächlich in besonders gesunde Nahrungsmittel, also in den Biobereich, sondern die größten Investitionen, die fließen an Coca-Cola und Pepsi-Cola und die großen Fast-Food-Konzerne. Also das ist ein Unternehmen, was wirklich nicht an der Gesundheit der Menschen interessiert ist, sondern da die Gesundheit der Menschen als Vehikel benutzt, um möglichst viel Geld zu machen. Und diese ganze Impfkampagne ist natürlich ein unglaublicher Vorgang, weil da also Hunderte von Milliarden über die Tische gehen. Aber es ist natürlich also auch alles in gewisser Weise geplant. Und da gibt es auch einige Einzelheiten jetzt gerade in letzter Zeit. Es ist ja zum Beispiel letzten Montag dieser AstraZeneca-Impfstoff vom Tisch genommen worden. Aber am Freitag ist er wieder freigegeben worden. Das heißt ja, dass da irgendwelche Interessen im Hintergrund sind. Und diese Interessen dienen jedenfalls nicht der Gesundheit der Menschen, weil dieser AstraZeneca-Impfstoff jetzt auf den Markt kommt, aber mit einem Warnhinweis, dass er vielleicht zu schlimmen Nebenfolgen führen könnte. Die Staaten haben aber jetzt nicht plötzlich gesagt, wir übernehmen die Kosten, wenn tatsächlich irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen auftreten. Im Gegenteil, dadurch, dass jetzt dieser Aufdruck bei AstraZeneca ist, das hat bewirkt, dass die Industrie, dass die Versicherungsindustrie ihren Leuten jetzt geschrieben hat, passt auf, wenn ihr Nebenwirkungen habt bei diesem Impfstoff oder auch bei anderen Impfstoffen, ihr seid nicht dagegen versichert. Wenn ihr euch dagegen versichern wollt, müsst ihr jetzt 5% höhere Prämien zahlen. Also man muss sich nur vorstellen, wenn alle Prämien der Versicherungen in Deutschland um 5% erhöht werden, das ist eine Riesenbonanza für das Versicherungsgewerbe. Und das ist ganz bewusst inszeniert worden. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass da irgendwelche gesundheitlichen Bedenken eine Rolle gespielt haben. Man weiß ja auch, dass in dieser ganzen Zeit, im ganzen letzten Jahr, sehr viele Maßnahmen ergriffen wurden, die der Gesundheit der Menschen ganz radikal schaden. Also nicht nur die Gesichtsverhüllung, sondern auch Sachen, die vorgenommen wurden, haben der Gesundheit der Bevölkerung jedenfalls, waren der jedenfalls nicht zuträglich.
Ja. Und
zur Impfung möchte ich auch noch etwas sagen. Es gibt bei der Impfung noch etwas, was im Hintergrund vielleicht ganz wichtig ist, was wir jetzt sehr, sehr vorsichtig ansprechen müssen, damit dieses Video nicht sofort gelöscht wird. Mhm. Also es wird ja geplant im Moment das digitale Zentralbankgeld. Also das ganze Bankensystem soll umgestellt werden. Die Banken sollen in absehbarer Zukunft keine Kredite mehr vergeben können. Das soll alles zentralisiert werden und über die Zentralbanken gehen. Und einer der Pläne dabei ist, dass alle Menschen über die Inklusion in dieses System eingeschlossen werden. Wir haben zurzeit 7 Milliarden Menschen auf der Welt, ungefähr 2,5 Milliarden besitzen bis heute kein Bankkonto. Viele von denen besitzen aber ein Handy. Und deswegen soll denen dieses digitale Zentralbankkonto als Wallet auf dem Handy eröffnet werden. Aber wie kann man nun garantieren, dass mit diesem Handy kein Schindluder getrieben wird? Ganz einfach, indem man den Leuten irgendwie ein Tattoo gibt oder einen Stoff in die Haut injiziert, mit dem diese Menschen an ihr Handy gekoppelt werden können. Sodass also mit dem digitalen Zentralbankgeld immer tatsächlich nur derjenige erreicht wird, der dieses Konto hat. Und jetzt kann ja jeder selber mal in seinem Kopf die Brücke schlagen zu dem, was gerade bei dieser Impfkampagne passiert. Es weiß ja keiner ganz genau von den Leuten, die diese Impfung da an sich vornehmen lassen, was in diesen Impfstoffen alles drinsteckt. Aber da sollte sich jeder mal darüber informieren, was denn die Bedeutung von Nanopartikeln ist. Wenn man die Bedeutung von Nanopartikeln einmal verstanden hat, dann weiß man, was über Impfungen alles möglich ist. Und wenn man das weiß, dann hat man vielleicht eine Ahnung, warum diese Impfungen im Moment so stark vorangetrieben werden, während man also bisher für die Gesundheit der Menschen so wenig übrig gehabt hat. Man darf ja nicht vergessen, die Politiker, die das alles im Moment vorantreiben, das sind die gleichen Politiker, die in der Euro-Krise dafür gesorgt haben, dass die Gesundheitssysteme radikal zurückgefahren, radikal abgebaut und teilweise wirklich zerstört wurden.
Ja, und Sie schreiben es auch in Ihrem Buch. Also es gab ein Treffen 2010, glaube ich, der G20-Gipfel, und da gab es dieses Bündnis zur finanziellen Inklusion, wie Sie es gerade angesprochen haben, also mit dem Ziel einer Digitalwährung auch das Bargeld abzuschaffen. Und dann hat man zur Umsetzung 2012 die Better Than Cash Allianz gegründet. Ja. Und daran beteiligt sind Regierungen, Kreditinstitute, Banken, Großbanken und sogar katholische Einrichtungen. Und Sie sagen zum Beispiel, in den USA war im März letzten Jahres, während wir alle auf das Virus gestarrt haben, hat die USA quasi, fing schon an damit, das wirklich umzusetzen. Können Sie das nochmal sagen, wie weit ist es denn schon vorangeschritten? Also in China ist es ja schon da, in den USA teilweise, ja.
Ja, also die Abschaffung des Bargeldes ist ja sowieso in den letzten Jahren schon richtig stark vorangetrieben worden. Und da hat natürlich die Gesundheitskrise des letzten Jahres also auch weiter dazu beigetragen, weil man den Menschen ja gesagt hat, also Bargeld wäre schmutzig und man könnte sich darüber infizieren. Und deswegen ist das Bargeld ja von vielen Leuten auch tatsächlich dann liegen gelassen worden. Viele Leute haben dann sich entschieden, doch lieber über das Handy digital zu bezahlen. Sie haben die Better Than Cash Alliance angesprochen. Das ist eine riesige Organisation. Da sind tatsächlich über 40 Regierungen inzwischen mit drin. Und der Westeuropäer würde sich wundern, wenn er heute in bestimmte Länder in Afrika, Südamerika oder Asien geht. Also wenn Sie das Land Kenia zum Beispiel in Afrika nehmen, was wirklich sehr rückständig ist, wo es viele Analphabeten gibt, wo es also 60% der Bevölkerung keine richtige Wasserversorgung haben. Dort ist es heute fast unmöglich, mit Bargeld noch zu bezahlen. Da wird nur noch über das Handy bezahlt. Also die Welt wird da praktisch eingekreist auf diese Art und Weise über die ganzen Schwellen- und Entwicklungsländer. Weil es gibt in unseren Breitengraden noch relativ viele Leute, die auf Bargeldbezahlung bestehen und die wissen, dass Bargeld ein bestimmtes Maß an finanzieller Freiheit bedeutet. Und die wissen, dass digitales Geld die totale Überwachung bedeutet. Also das ist ganz wichtig. Aber dieses digitale Geld wird immer weiter vorangetrieben. Also wir sehen ja, dass auch über Bitcoin sehr viele Leute fürs digitale Geld begeistert wurden. Dann sehen wir ja auch, dass die heutige junge Generation, die ja mit Computern aufgewachsen ist, und digital, also uns Älteren ja weit überlegen ist, dass die es also meistens auch modern und schick finden, lieber mit dem Handy zu bezahlen und gar kein Verständnis mehr dafür haben, welche Freiheit das Bargeld denn eigentlich bedeutet. Und das kann ich vielleicht auch nochmal erläutern. Wenn Sie mit Bargeld bezahlen, dann ist das ein Vorgang zwischen zwei Einheiten. Also das ist derjenige, der das Bargeld gibt und derjenige, der das Bargeld empfängt. Und über diesen Vorgang weiß sonst kein einziger Bescheid. Wenn Sie diesen gleichen Vorgang digital vornehmen, dann ist es nicht nur der bezahlt und nicht nur der Empfänger des Geldes, der darüber Bescheid weiß, sondern ein Digitalkonzern, ein Finanzdienstleister im Hintergrund, der ganz genau weiß, von wem das Geld ist, an wen das Geld gegangen ist und in welcher Zeit das bezahlt wurde. Und das ist das, was uns droht. Wenn wir nur noch digitales Geld haben, werden wir alle totaler Kontrolle und totaler Überwachung unterliegen. Und wenn wir digitales Zentralbankgeld bekommen, wird das Ganze noch eine Stufe weitergetrieben. Weil digitales Zentralbankgeld kann zum Beispiel ein Ablaufdatum haben. Das heißt, man kann uns am 1. dann meinetwegen dieses universelle Grundeinkommen überweisen. Meinetwegen bekommt jeder Bürger dann 1.000 oder 1.500 Euro. Die können aber dann an die Vorgabe gebunden sein, dass man dieses Geld innerhalb von 30 Tagen ausgibt. Also erprobt worden ist das schon in China im letzten Ende des letzten Sommers. Da hat man Geld ausgegeben, da hat man eine Lotterie veranstaltet und 50.000 Hauptgewinne waren 50.000 digitale Zentralbankkonten, auf denen sich ein gewisses Maß, also ungefähr 250 Yuan befanden. Die Vorgabe war, diese 250 Yuan mussten innerhalb von 6 Tagen ausgegeben werden. Und China ist nicht das einzige Land, was da voranprescht. Also alle anderen Großbanken, alle anderen Zentralbanken der Welt sind dabei. China ist nur am weitesten vorne. China hat ja 2013 die neue Seidenstraße begonnen, also dieses größte Wirtschaftsprojekt aller Zeiten, was Asien mit Europa verbinden soll und große Teile Afrikas mit einbezieht. Und die haben 2015, glaube ich, war es, auch die digitale Seidenstraße begonnen. Also da die ganze Infrastruktur schon geschaffen, um den digitalen Elektro-Yuan dann irgendwann nicht nur in China, sondern auch in der gesamten Seidenstraße, also in allen Ländern Kleinasiens, Eurasiens und Afrikas auch einführen zu können. Und wir stehen vor diesen ganz großen Umwandlung. Also das, was jetzt gemacht wurde im letzten Jahr, diese ganzen Lockdowns, die werden Folgen haben, von denen die Leute heute noch nicht mal 10% Ahnung haben. Also man kann die Weltwirtschaft nicht so anhalten, ohne dass es riesige Folgen gibt. Also man kann die Wirtschaft jetzt nicht irgendwann wieder anschalten. Die meisten Leute glauben im Moment, ja, wenn der Lockdown dann vorbei ist, nach Ostern zum Beispiel, dann geht das normale Leben weiter. Das normale Leben wird nicht mehr weitergehen. Das normale Leben, wie wir es kennen, ist vorbei. Außer wir wehren uns gegen diese absolute Unterwerfung unter die Digital- und Finanzindustrie. Also das ist praktisch in diesem Jahr und im nächsten Jahr ist das so die letzte Chance, eine riesige Herausforderung an die Menschen, sich dieser ganzen Entwicklung zu widersetzen. Und das ist dringend nötig. Wenn wir diese Entwicklung so weiter hinnehmen, wenn wir hinnehmen, dass unsere Reiserechte eingeschränkt werden, unsere Versammlungsrechte beschnitten werden, unsere freie Meinungsäußerung zensiert werden darf, dann werden wir in dieses digitale Gefängnis hineingeführt. Dann werden alle unsere Zahlungen und alle unsere Transaktionen überwacht werden. Und dann wird man uns auch jederzeit dieses digitale Zentralkonto, Bankkonto abstellen können und uns damit also finanziell praktisch auf Null schalten können und uns das Leben unmöglich machen können.
Ja, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Wie kann man sich denn als Bürger, als normaler Bürger sitzt man jetzt davor und denkt natürlich, oh mein Gott, ja, man steht jetzt dem gegenüber, was Sie als Machtstrukturen skizziert haben. Was kann man denn persönlich da jetzt wirklich tun, um sich dagegen zu wehren?
Das Wichtigste ist, man muss sich selbst erstmal informieren, damit man weiß, wer hier wirklich die Fäden zieht. Also die meisten Leute, ich würde mal so sagen, ungefähr 90% der Menschen glauben ja immer noch, dass die Regierung die Entscheidungen fällt. Man muss also als erstes muss man sich darüber klar werden, dass die Regierung nicht mehr die entscheidenden, die bedeutenden Entscheider im Hintergrund sind, sondern dass das die Digitalkonzerne und die großen Finanzkonzerne, so wie BlackRock und Vanguard sind. Wenn man das einmal verstanden hat, dann muss man sich weiter darüber informieren und dann muss man versuchen, andere Leute darüber zu informieren. Und dann sollte man sich auch darüber klar sein, dass wir im letzten Jahr also auf unglaublich dramatische und drastische Weise belogen worden sind. Weil wenn Sie heute in die Wikipedia gucken, dann sehen Sie, dass der Finanzeinbruch im letzten März als Corona-Krise tituliert wird. Aber das ist falsch. Es hat nichts mit der grassierenden Krankheit zu tun gehabt. Dieser Einbruch wäre so oder so gekommen. Wir wären so oder so in eine Rezession gerutscht. Nur diese Rezession kam zu einem Zeitpunkt, der sehr ungünstig war, weil die Zinsen waren bereits auf Null. Man musste dann in den Negativbereich bei den Zinsen und es waren schon ungeheuer viel Gelder vergeben worden. Also musste man diesmal Billionen Gelder mobilisieren. Und man wusste, dass das System auf Dauer zerstören würde. Also es war ganz klar, das System wird diese letzte Rettungsaktion nicht überleben. Und deswegen hat man dann die ganze Weltwirtschaft zum Stillstand gebracht und ein Virus auserkoren, um das als zum Schuldigen zu erklären. Und ich bin ganz sicher, dass das auch weiter fortgeführt wird, dass uns in den nächsten Wochen und Monaten auch erzählt wird. Das haben wir alles dem Virus zu verdanken. Aber das ist eine ganz große Lüge. Das ist nicht wahr. Das haben wir nicht dem Virus zu verdanken, sondern das haben wir dem Zusammenbruch des Finanzsystems und der Machtübernahme durch die Digitalkonzerne zu verdanken.
Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, also derzeit wird quasi der größte Geldsystemumbruch geplant oder vorangetrieben, den es seit 600 Jahren, glaube ich, haben Sie gesagt, gegeben hat. Und was weiß man denn in Deutschland, wie weit ist denn die Deutsche Bundesbank, also unsere Deutsche Zentralbank schon in der Erschaffung einer Zentralbank gilt? Oder wie weit ist Deutschland da vorangeschritten? Oder bis wann rechnen Sie damit, dass wir so solch ein Wallet angeboten bekommen?
Also das kann man alles nicht sagen, deswegen, weil darüber so gut wie keine Informationen zu haben sind. Das wird alles geheim und im Hintergrund gemacht. Und ich bin ganz sicher, dass sehr viel von dem politischen Wirbel, der zurzeit gemacht wird, dazu dient, die Leute davon abzulenken. Mhm. Also was wir jetzt gerade erleben, ist ja gerade mit dem neuen Lockdown, dass es eine riesige Welle der Empörung gibt. Es werden jetzt wahrscheinlich Maßnahmen zurückgenommen werden. Es werden vielleicht andere Maßnahmen eingeführt werden. Man hat die Bevölkerung ja, und das hat man ja wirklich hervorragend geschafft, in eine Art Schockstarre versetzt. Also sehr viele Leute sind ja völlig panisch im Moment und die sind nicht in der Lage, klar und rational zu denken. Und deswegen ist es auch so schwer, die Leute im Moment aufzuklären. Es ist nur eine ganz kleine Minderheit, die bereit ist, im Moment an der Regierung und an den Maßnahmen der Regierung zu zweifeln. Aber ich denke, das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten ganz stark verändern. Weil wenn wir dann erst diese Lawine von Firmenzusammenbrüchen, von Kreditausfällen und so weiter erleben, wenn die Leute dann plötzlich merken, dass ihr Arbeitsplatz nicht wieder zurückkommt, dass das Restaurant an der Ecke für immer geschlossen bleibt, dass Leute dann nicht mehr nur durch die Straße gehen und betteln, sondern dass hungernde Leute durch die Straßen gehen werden. Ich glaube, dann werden viele Leute sagen, wieso musste das alles passieren, nur wegen eines Virus? Und dann werden sie mal in Frage stellen, auch die ganzen Sterbeziffern und die ganzen Krankenhausbelegungen und so weiter, weil wir dabei ja auch ganz, ganz erheblich belogen worden sind. Mhm. Also da werden bestimmt viele Leute dann offener sein. Und deswegen denke ich, ist es jetzt im Moment auch ganz wichtig, also vorbereitend schon die Leute aufzuklären, damit man die am ehesten bereit sind, neue Einsichten zu gewinnen, dass man die jetzt gewinnt, damit die das dann weiter verbreiten können. Also was man als Einzelner tun kann, man kann sich informieren und man kann versuchen, sobald man sich selbst informiert hat, andere darüber zu informieren und die Kritikfähigkeit der anderen zu mobilisieren. Und vor allen Dingen muss man die Leute auch mal darauf aufmerksam machen, wie diejenigen, die versuchen aufzuklären, im Moment in ihrer Wirkungsweise beschnitten werden. Mhm. Weil es wird ja Zensur ausgeübt. Und das, was unsere Zeit jetzt auszeichnet, ist, dass diese Zensur nicht von Regierungen ausgeübt wird, sondern von den großen Digitalkonzernen. Also von mir zum Beispiel sind auch Interviews gelöscht worden. Ich bin heute schwerer zu finden in den ganzen Suchmaschinen und so weiter, weil man offensichtlich nicht möchte, dass das sich verbreitet, was ich den Leuten erzähle. Also es gibt aber andere Leute, die noch viel schlimmer leiden. Also ich habe ja für das Portal KenFM die Wolf of Wall Street Serie gemacht und KenFM ist ja vollständig gelöscht worden. Also die sind bei YouTube vollständig gelöscht worden. Aber nicht nur das, denen sind auch alle möglichen Räumlichkeiten in Berlin gekündigt worden und denen sind auch ihre Bankkonten gekündigt worden. Also da ist ein riesiger Frontalangriff auf ein Portal gestartet worden, das sich in letzter Zeit eben nicht besonders regierungsfreundlich gezeigt hat, sondern immer kritische Stimmen zu Wort hat kommen lassen. Und das gilt also für ganz viele andere auch. Es gibt ja Rubicon, es gibt die Nachdenkseiten und so weiter. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu informieren, aber viele von denen werden immer weiter eingeschränkt. Also meine Videos zum Beispiel, die haben sich im letzten Jahr immer so bis 100.000, 200.000 Mal verbreitet. Im Moment ist meine Breitenwirkung so ungefähr auf 8.000 bis 10.000 beschränkt. Das liegt daran, dass man mich eben in den Suchsystemen nicht mehr so einfach finden kann. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Also das ist ja ein Schlag in das Gesicht jeglicher Demokratie. Und das Ungeheuerlichste daran ist, dass die Regierung überhaupt nichts dagegen unternimmt, sondern den Digitalkonzernen freie Hand gibt. Die dürfen also all das zensieren, was ihren Interessen widerspricht.
Ja, und ich glaube, darüber wurde sogar berichtet, dass es so eine Art Abkommen gab zwischen Herrn Spahn oder der Regierung, ist der nicht eher als Privatperson, und Google. Und YouTube gehört ja zu Google. Also das war auch so eine Verzahnung. Es war tatsächlich eine Übereinkunft. Und ich glaube, man konnte es sogar medial nachlesen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das sind ja immer die Dinge, die so etwas in Gang bringen. Ja, also die Politik macht tatsächlich die Tür auf und sagt, ihr zensiert jetzt hier. Und ja, das geht eigentlich gar nicht, ne? Ja. In einer Demokratie, die wir eigentlich noch sein sollten.
Ja, genau. Aber daran sieht man, dass die Demokratie, unter der wir leben, nichts anderes als eine Fassade ist. Und eine Fassade, die so lange hält, wie es denen, die im Hintergrund das große Geld scheffeln, passt. Und wenn es denen nicht mehr passt, dann wird diese Demokratie abgeschafft. Und das haben wir in Deutschland schon mal erlebt. Also wir haben 1933 ja auch erlebt, die großen Konzerne haben ja 1933 wunderbar überlebt. Also die ganzen auch die Deutsche Bank zum Beispiel hat vor 1933 in der Weimarer Republik funktioniert, hat 1933 bis 1945 unter Hitler weiter funktioniert und hat dann sofort wieder das Ruder übernommen und ist dann in den 50er Jahren zur mächtigsten deutschen Bank geworden. Also das Gleiche gilt für die großen Konzerne. Da sind einige Großkonzerne sind damals enteignet worden, deswegen, weil sie Juden gehörten, zum Beispiel wie Hertie. Aber es gibt andere Großkonzerne wie Neckermann, und die ja heute keine große Rolle mehr spielen, aber andere Großkonzerne, die heute auch noch existieren, wie die Überreste von IG Farben, wie BASF, wie Höchst und so weiter, die haben sich damals bereichert, die haben sich vor dem Dritten Reich bereichert, im Dritten Reich und nach dem Dritten Reich. Und das ist völlig egal für die, welches politische System da vorherrscht. Und im Moment leben wir in einer Zeit, in der Geld sich so stark konzentriert wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit es gegeben, dass so wenige Menschen so viel Geld besessen haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass so wenige Menschen so viel Macht besessen haben. Und es hat das auch noch nie gegeben, dass einzelne Konzerne so eine Macht ausüben konnten wie jetzt. Also wir haben die höchste Geld- und Machtkonzentration in der gesamten Geschichte der Menschheit. Und wenn wir die nicht brechen, dann haben wir keine Zukunft, außer einer Zukunft im digital-finanziellen Gefängnis.
Ja, und Sie haben es auch erwähnt, was jetzt wahrscheinlich auf uns zukommt und was das erste Mal in der Geschichte für uns neu sein wird als deutsches Volk. Also Deutschland hat 2016 ein Gesetz erlassen, die sogenannten Bail-ins, was es quasi dem Land erlaubt, wenn jetzt nochmal große Finanzkrisen auf uns zukommen, die unweigerlich kommen werden, wenn wir uns angucken, was mit unserer Wirtschaft passiert, dass es tatsächlich dem Land erlaubt, auf die Privatvermögen der Menschen zuzugreifen. Also ich glaube, ab 100.000 darf man sagen, okay, wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen. Diese Stimmen findet man ja jetzt auch schon in den Medien. Irgendwelche Ökonomen, die sagen, ja, wir müssen die Lebens- und Arbeitszeit erhöhen. Wo ich mir mal denke, wenn jemand verstehen würde, was damit eigentlich gemeint ist, dann hätten wir morgen schon die Rebellion, ja. Aber ist das so? Ab 100.000, ich habe eine Bankeinlage und das Land sagt dann, ja, wir müssen jetzt leider 25% nehmen, weil wir hier alle irgendwie überleben müssen. Oder wie wird sich das darstellen?
Ja, wir haben das ja bereits in der Euro-Krise gesehen. Also auf Zypern sind ja damals die Konten ab 100.000 zu, ich glaube, 25% abrasiert worden. Also da ist den Leuten das Geld weggenommen worden. Das droht hier auch. Jetzt gibt es ja diese Bail-in-Regel. Also damals gab es in der Euro-Krise noch das Bail-out. Das heißt, die Großbanken, die sich ja plötzlich für too big to fail erklärt haben, die wurden mit Steuergeldern gerettet. Weil diese Steuergelder jetzt sowieso schon in großem Maße weitgehend ausgegeben wurden, weil die Staaten ja großenteils auch pleite sind, hat man sich dann 2016 innerhalb der Europäischen Union auf das Bail-in geeinigt. Bail-in bedeutet, wenn eine Bank zusammenbricht, dann können die Aktionäre und die Anteilseigner, aber auch die Sparer bei der Bank zur Kasse gebeten werden. Da gibt es bisher, gab's diese Höchstsumme von 100.000. Aber wenn wir zurückgucken, damals zum Beispiel der IWF hat in Zypern schon damals vorgeschlagen, diese 100.000 nicht einzuhalten, sondern allen Leuten 25 oder noch mehr Prozent wegzunehmen. Und es gibt ja diesen Vorschlag vom IWF von 2013, man sollte die nächste Krise damit erledigen, dass man alle Konten mit 25% belastet. Nun bedeutet das allerdings, dass diejenigen, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, natürlich rechtzeitig gewarnt werden. Und die werden ihr Geld natürlich in irgendwelchen Steueroasen parken. Und in diesen Steueroasen wird das Geld natürlich nicht belangt werden können. Also das bedeutet, dass diese Maßnahme auch wieder eine Maßnahme ist, die den Mittelstand und die einfachen Leute ganz stark belastet und die Großen überhaupt nicht belastet, weil die rechtzeitig ihren Kopf aus der Schlinge ziehen werden. Also all diese Maßnahmen dienen immer den Ultrareichen und nicht der normalen Bevölkerung.
Ja, und wir haben es, ich weiß nicht, ein paar Jahre ist es her, da gab es die Aufregung um diese Panama Papers, ja, und dann kam auch raus, dass auch die Queen in England dort ein Konto hat, wo man sich ja fragen würde, ja gut, warum braucht die Queen jetzt ein Konto in so einer Steueroase, wo dann aber auch wirklich viel Reichtum ist, wo man auch fragen könnte, wo kommt es her? Also das ist im Prinzip, dass diese Menschen ja auch die Schlupflöcher kennen und bewusst geschaffen haben wahrscheinlich, weil ja, sie irgendwann die Gesetze erlassen haben. Das kennen wir auch aus unserem Steuerrecht, ja.
Ja. Ja, die Panama Papers sind insofern interessant, als dass es damals eine große Kampagne gegeben hat, angeblich für mehr Steuergerechtigkeit, aber der Hintergrund war auch damals wieder ein völlig anderer. Es ist nämlich so, das ist eine neue Steueroase damals eingerichtet worden in den USA, in Nevada. Und es ist über die Panama Papers sind also die ganzen Investoren bloßgestellt worden, die ihr Geld in Panama geparkt haben. Aber der Hintergedanke war, dass alle weiteren Gelder möglichst nach Nevada fließen sollten. Und das ist tatsächlich dann auch passiert. Also heute ist Nevada eine der größten Steueroasen der Welt. Also es gibt da immer im Hintergrund, also den Leuten wird dann immer gesagt, hier sind investigative Journalisten am Werk, aber man muss dann sich auch mal informieren, wer diese investigativen Journalisten bezahlt. Und das konnte man damals sehr schnell sehen. Da waren die Rockefeller Foundation war dahinter, da war die Kellogg Foundation, also die großen Stiftungen wieder. Und die großen Stiftungen, die tun nie etwas, was den kleinen Menschen nützt, den kleinen Mann nützt, sondern die tun immer etwas, was den großen, den Inhabern und den Besitzern von sehr viel Geld nützt.
Und die im Prinzip ja auch das Internet beherrschen. Also ich kenne das von Themen, die man wirklich gar nicht im Internet findet, ja, oder nur ganz versteckt.
Richtig.
Niemand guckt auf Seite 2 und dann kann man sich schon überlegen, wer kontrolliert eigentlich das Internet, ja, und damit auch das Wissen dieser Welt.
Ganz genau.
Und zum Abschluss würde ich noch sagen, in Ihren Videos, Sie sagen immer, die Zeit ist reif für ein demokratisches Geldsystem. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie könnte das in den Grundzügen aussehen? Oder gibt es denn schon so etwas wie soziale Banken? Also wir haben ja auch die Macht, mit dem Geld, mit unserem Konto Großbanken zu unterstützen oder eine soziale Bank. Und ja, vielleicht gibt es sowas schon.
Also soziale Banken gibt es leider nicht, weil Banken arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip und da geht es nur ums Geld verdienen. Das Grundproblem beim Geld ist, dass Geld selber an sich undemokratisch ist. Weil Geld hat die Eigenschaft, sich ungleich zu verteilen. Und man müsste diese Ungleichheit zumindest in einem gewissen Maße aufheben. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht dafür, dass man die absolute Planwirtschaft einführt und eine Art Gleichmacherei betreibt, dass man sagt, also man jeder muss das gleiche Einkommen haben. Ich denke, es muss schon gewisse wirtschaftliche Anreize geben. Aber es darf eben nicht dazu führen, wie im letzten Jahr, dass zum Beispiel eine Einzelperson wie Elon Musk innerhalb eines Jahres um 100 Milliarden reicher wird, also in einem Jahr mehr verdient, als ganze Völker einnehmen. Also das müsste verhindert werden. Also ein demokratisches Geldsystem wäre ein Geldsystem, in dem über das Geld entschieden wird, also in dem der Wille der Menschen über dem Willen des Geldes steht. Wir leben ja in einer Zeit schon seit 3000 Jahren, in der das Geld selber den Ton angibt. Also die gesamte Menschheit hat sich mit der Einführung des Geldes dem Geld unterworfen. Und das Geld ist nie wirklich kontrolliert worden, sondern das Geld ist von den ganz Mächtigen benutzt worden, von den ganz Reichen benutzt worden, um immer mehr Macht an sich zu reißen. Und alle staatlichen Strukturen in der Welt sind so angelegt, dass sie den Reichen dienen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem dieses System nur noch über eine absolute digitale Diktatur funktionieren kann. Und meine Hoffnung ist ja eben, dass die Menschen sich dieser digitalen Diktatur widersetzen. Und ein demokratisches Geldsystem wäre ein System, bei dem die Mehrheit der Menschen erst einmal begreift, was Geld überhaupt bedeutet und dann darüber entscheidet, wie viel Geld zu welchen Zwecken benutzt werden könnte. Es wäre zum Beispiel ein einfaches, dieses System gar nicht groß zu ändern, sondern das ganze Finanzsystem, das ganze Finanzcasino stillzulegen. Also dass man nicht mehr über Wetten sich unvorstellbar bereichern kann, ohne dass man irgendwelche Produktivität damit anheizt. Weil das ist einer der Wesenszüge unseres Finanzsystems heute, dass es sich in ein riesiges Casino verwandelt hatte. Also meine Meinung wäre, dass man dieses Casino stilllegen müsste und dann müsste man an der Geldschöpfung selber anfangen. Die Geldschöpfung liegt ja in der Hand der Zentralbanken und der Privatbanken. Und wenn man sagt, dass die Privatbanken, wenn die schöpfen Geld, indem sie Kredite vergeben, wenn sie für jeden geschöpften Euro einen bestimmten Betrag abgeben müssten und dieser bestimmte Betrag sofort ins soziale System führen würde, also geleitet würde, also wenn der für den Bau von Schulen, von Krankenhäusern, von Universitäten, von Altenheimen und Pflegestationen gebraucht würde, dann hätten wir auch gar keine gesundheitlichen und keine Ausbildungsprobleme mehr. Also es wäre keine große Sache, diese Sache auf eine andere Schiene zu bringen. Das Problem ist eben, man muss die Machtverhältnisse ändern. Und da stehen wir jetzt vor einer großen historischen Herausforderung, weil die Machtverhältnisse stehen im Moment wirklich auf der Kippe. Weil die Menschen sind bestimmt nicht mehr länger, sehr viel länger bereit, diese ganzen Maßnahmen, die ihnen im letzten Jahr auferlegt wurden, hinzunehmen. Und ich denke, das ist eine ganz große historische Chance, um viele Leute aufwachen zu lassen und denen zu erklären, pass mal auf, befasst euch mit dem Geldsystem und lasst uns ein demokratisches Geldsystem einführen, was nicht irgendein Einzelner, meinetwegen Ernst Wolf oder so, sich ausgedacht hat, sondern was auf dem Rücken der gesamten Menschen, also der großen Mehrheit der Menschen entstanden ist und was aus den Köpfen dieser großen Menschen herauskommt. Also ich denke, so müsste ein demokratisches Geldsystem aussehen.
Ja, und vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Sie haben es gerade indirekt gesagt, man kann einfach beginnen zu beobachten, welche Rettungspakete werden gerade geschnürt und wohin fließen diese Gelder? Ja, also zum Beispiel, wir haben jetzt an den Schulen, an den Grundschulen haben wir wöchentliche Schnelltests. Man kann im Internet nachlesen, wie viel Millionen, Milliarden kostet das. Und das ist aus diesen Corona-Rettungspaketen oder Rettungsschirmen, sagt man immer so schön, stammt, wo ich mir denke, ja, was hat denn das mit einem Rettungsschirm zu tun? Ja, aber wenn wir dahingehend unseren Blick verändern und wirklich anfangen, mit diesem Blick auch zu erkennen, was geschieht da eigentlich wirklich politisch, dann könnten die Menschen auch beginnen, dieses System zu hinterfragen und weiterzudenken, ja.
Ganz genau.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Wolf, und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.